Menschen im Gespräch.
Heute zu Gast Axel Mellhardt. Vor 40 Jahren hat er das Jazzland gegründet, den inzwischen ältesten Jazzclub der Stadt. Bernd Macedolnik spricht mit Axel Mellhardt über die Sperrigkeit des Jazz, aber auch über Misserfolge und Sternstunden.
Axel Mellhardt, warum hat's der Jazz so schwer? Oder anders formuliert, hat's der Jazz schwer gegen die anderen Musikrichtungen?
Der Jazz hat's vor allen Dingen deswegen schwer, weil er eine schwierige Musikform ist. Der Zugang zum Jazz ist nicht leicht zu finden. Es wird improvisiert, es wechseln ständig die Melodien, es wechseln ständig die Besetzungen. Der Konsument, unter Anführungszeichen, hat keinen Ankerpunkt, wo er sich aufhängen kann, wo er sich anhängen kann. Wenn man heute zum Beispiel hergeht und man sagt, man hört die Rolling Stones, dann weiß man ungefähr immer, was man hört. Was bei einem Jazz-Konzert passiert, ist immer wieder anders, weil es ja immer wieder voller Improvisation, voller Überraschungen ist. Natürlich gibt es auch Bands, die seit Jahren fix zusammenspielen. Da ist es also schon sehr statisch. Aber das Wesentliche beim Jazz ist ja die gegenseitige Kommunikation zwischen den Musikern, die Improvisation und das gegenseitige Kennenlernen.
Dazu später. Sie sorgen seit 40 Jahren für Zugänge zum Jazz. Wie bringt man das jetzt näher, wenn es so schwierig ist?
Ganz einfach, indem man es präsentiert und hofft, dass Leute kommen. Es ist jeden Tag seit 40 Jahren spannend. Kommen genug Leute, dass wir auf die Kosten kommen oder müssen wir zuschießen oder bleibt da mal irgendwann einmal etwas über fürs nächste, manchmal schon fürs nächste Konzert. Und es ist immerhin so weit, dass ich seit 40 Jahren nicht grandios, aber doch halbwegs davon leben kann, meine Frau und ich. Wir arbeiten zwischen 60 und 70 Stunden in der Woche, also Arbeitszeit haben wir genug, aber darüber, da will ich mich nicht beschweren. Wir können mit dem auskommen und mit dem leben, was wir gerne tun.
Axel Mellhardt, warum tun Sie sich das an?
Weil ich die Musik liebe, weil ich mit 12 Jahren vom Jazz-Bacillus infiziert worden bin.
Wie war das? Das müssen Sie erzählen.
Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe ein Rendezvous gehabt vor dem Forum-Kino. Das gibt es natürlich nicht
mit mehr. Mit 12 Jahren haben Sie ein Rendezvous gehabt?
Mit 12 Dreivierteljahren mein erstes Rendezvous. Ich war ein bisschen sehr früh entwickelt. Und die junge Dame ist nicht gekommen. Und nach ungefähr 2 Stunden habe ich mir gedacht, die kommt wirklich nicht. Habe ich mich umgedreht und gedacht, gehe ich nach Hause? Nein, da lacht mich meine Mutter aus, weil ich von dem Rendezvous geschildert und geschwärmt habe. Habe ich geschaut, oh, da ist ein Kino, da spielt man einen Film namens Benny Goodman Story. Da bin ich hineingegangen und bin sitzen geblieben und ein zweites, also ein drittes Mal. Am nächsten Tag habe ich meiner Mutter gesagt, ich komme erst später nach Hause, weil ich mir den Film 4-mal anschauen wollte. Und am Montag habe ich alle meine Rock'n'Roll-Platten verkauft, bin in die Stadt gegangen von einem Plattengeschäft zum anderen und wollte mir das Benny Goodman Carnegie Hall Konzert kaufen, hab's dann gefunden auf der Roten Turmstraße und daneben stand, neben dieser Platte stand eine andere Platte von einem gewissen Louis Armstrong. Habe ich mir gedacht, das wird was Ähnliches sein, habe mir es auch gekauft und von da an war es eigentlich geschehen.
Wie viele Platten sind das inzwischen geworden?
Ungefähr zwischen 18.000 und 20.000 LPs und ungefähr 5.000 bis 6.000 CDs.
Da braucht man ja eine Deckenverstärkung. Oder?
Ja, das ist ziemlich. Ich habe eine Altbauwohnung und die Wände hängen alle an den Außenwänden, sind also sehr stabil, ne? Und sie finden zwischen den Büchern gerade noch Platz, aber es geht sich aus.
Gehen wir gleich da weiter. Schallplatte, CD versus live. Das ist doch ein wahnsinniger Unterschied.
Es kommt das visuelle Erlebnis noch dazu. Und es ist natürlich hochinteressant, wenn man zum Beispiel einen Musiker wie den Miles Bill Davison, den ich heiß geliebt habe, der lebt leider nicht mehr, wenn man den noch visuell dazu gesehen hat, was sich im Gesicht abgespielt hat von ihm. Der hat bei jedem Solo, auch mit über 80 Jahren, noch immer ist er ans Limit gegangen. Und man hat dann immer gesehen können im Gesicht von ihm, war er jetzt zufrieden oder ist ihm etwas schief gegangen. Man hat manchmal gar nicht gemerkt, dass er eigentlich einen anderen Ton hat spielen wollen. Ist ein anderer gekommen, der war auch sehr schön. Aber der richtige Ton, den er hätte erwischen wollen, den hat er nicht erwischt. Und da war er zornig bis zum geht nicht mehr. Und das ist ein herrliches Erlebnis. Das kann man nur live erleben und nicht auf Schallplatte.
Sie sagen, einen anderen Ton gespielt, als er ursprünglich wollte. Ist das vielleicht auch eines der Probleme beim Jazz für viele Menschen, dass er so uneinschätzbar ist?
Das ist klar, es ist schwierig, man muss nachvollziehen, man muss einmal ein Lied kennen. Das ist zumindest im klassischen Jazz, im modernen Jazz, im allermodernsten Jazz ist das ja nicht mehr so. Da ist man ja von diesen Zwängen, eine Melodie spielen zu müssen, befreit. Da wird eben einfach gespielt. Manchen Leuten gefällt's, manchen Leuten gefällt's nicht. Jedenfalls im klassischen Jazz, wenn du das Lied kennst, und das ist jetzt, sagen wir zum Beispiel, Lady Be Good, und wenn du Fachmann bist, dann hörst schon, wann dem was schief geht, dem Herrn Improvisator, dass der einen falschen Ton erwischt. Weil der Ton passt nicht hinein in das Akkordschema, das man erkennt.
Sagen Sie, wie hat sich das weiterentwickelt, Ihre Jazzleidenschaft? Am Anfang diese zwei Platten, Louis Armstrong und Benny Goodman. Haben Sie sich irgendwann einmal spezialisiert oder wollten Sie immer ein Universalist bleiben?
Ich bin kein Universalist geworden. Ich habe wie jeder Musikfreund eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ich habe angefangen mit Swing, mit Benny Goodman, bin zurückgegangen in den klassischen Jazz, Louis Armstrong. Und habe mich dann sozusagen von den 20er Jahren bis in die 70er Jahre hineinentwickelt. Das ist mein Bereich, die 50 Jahre Jazzgeschichte. Das ist ungefähr zwei Drittel der Jazzgeschichte oder ein bisschen mehr. Das ist meine Musik.
Mit der Gegenwart können Sie nichts anfangen?
Die letzten 20 Jahre sind an mir eigentlich spurlos vorübergegangen. Eben deswegen, weil die Harmonik fehlt, die Melodie fehlt und teilweise auch die Rhythmik fehlt, der Swing fehlt. It don't mean a thing if it ain't got that swing, sagte Duke Ellington. Und es ist heutzutage oft im modernen Jazz kein Metrum mehr drinnen, keine Harmonie. Zumindest ich höre es nicht. Ich bin zu alt, um mich daran noch zu gewöhnen. Und es wird den heutigen progressiven Jazzern genauso gehen. In 20 oder 30 Jahren werden Sie auch eine Musik hören, einen Jazz hören, den Sie auch nicht mehr verstehen werden.
In den letzten Jahren habe ich das Gefühl, weichen sich die Grenzen immer mehr auf. In den letzten Jahrzehnten ist es nicht so, dass es Jazzmusik gibt, die an den Pop anknüpft und vice versa? Oder sehen Sie das nicht so?
Der Jazz war immer praktisch die Inspiration für den Pop. Der ganze Pop der letzten Jahrzehnte, noch mehr, halbes Jahrhundert, ist praktisch vom Jazz geprägt. Wenn man anfängt, der Louis Armstrong hat seine großartigen Jazz-Sachen in den 20er Jahren gemacht. In den 30er Jahren hat er bereits Pop-Nummern aufgenommen auf ein allerhöchsten Niveau. Ein Frank Sinatra, einer der großen Pop-Heroen der 40er Jahre, ist ursprünglich ein Jazzmusiker gewesen. Die Doris Day, die Joan Christie, die Ella Fitzgerald, das sind alle Leute, die in den Pop hinübergesandelt sind, hinübergearbeitet haben. Großartiger, und dadurch ist der ganze Pop eigentlich qualitätsvoll geworden. Und die Beatles und die Rolling Stones kommen direkt aus dem Blues her. Wenn ich mir heute einen Rolling Stones anhören will, höre ich drinnen das, was der Robert Johnson gemacht hat in den 30er Jahren, alleine mit der Gitarre. Da höre ich mal lieber den Robert Johnson an als die Rolling Stones. Nicht, dass die Rolling Stones schlecht sind, aber ich höre mir eben lieber das Original an und nicht die dritte oder vierte Generation, die aus dem hervorgegangen ist.
Axel Mellhardt, kurz zum Jazzland. Leben Sie eigentlich hauptsächlich von Stammgästen oder ist ein sozusagen ein großer Flow, ein großer Unterschied?
Es ist beides da. Es ist ein großer Stamm an Stammgästen da. Es sind viele junge Neue, die dazukommen, die ganz überrascht sind, dass es das gibt, die diese Musik eigentlich nur von dem Jazzland und vom Live her kennen, weil ja der klassische Jazz im Rundfunk nicht gerade sehr liebevoll behandelt wird. Das ist ein Eck, das wenig beachtet wird, aber da kann man nichts machen. Das ist seit Jahren so und das wird, fürchte ich, auch so bleiben. Und wir haben vor allen Dingen sehr viel internationales Publikum. Es gibt Leute, die extra nach Wien fahren, um das Jazzland zu besuchen. Und ich habe eine ganz schöne Kartei von Musikern, von Gästen, die aus dem ferneren Ausland kommen, extra, um irgendetwas im Jazzland zu hören, weil sie das woanders gar nicht mehr hören können. Aus Brüssel, aus Barcelona, aus Stockholm kommen Leute extra ins
Jazzland. Was ist das, was man nur mehr im Jazzland hören kann?
Das Zusammenspiel amerikanischer Musiker mit heimischen Musikern. Das ist ungemein spannend. Es kommt zum Beispiel ein Jim Galloway her, seit 1977, einer der ganz großen Traditionalisten, aber Sopransaxophon, der kriegt jeden Tag von mir, wenn er kommt, eine andere Band. Und er muss sich jedes Mal umstellen, an die Band anpassen. Und er sagt, das ist für ihn so interessant und so spannend. Viel interessanter, als wenn er mit seinem Programm herumreist, den Musikern seine Noten vorlegt und immer wieder dasselbe spielt. Er spielt hier zum Beispiel in Wien, er hat noch nie mit einem Geiger zusammengespielt. Hier in Wien ist zusammengekommen mit unserem Paul Fickel, dem genialen Jazz, Klassik und alles Geiger. Die machen ein Programm, das ist so umwerfend spannend und gut, und wenn es auch ganz traditionell ist, aber es ist komplett neu.
Axel Mellhardt, glauben Sie, dass Ihnen einmal die Ideen ausgehen werden?
Ich bin schon ziemlich alt. Irgendwann einmal werden es mal ausgehen, wenn ich die Bautschen strecke. Aber bis dahin hoffe ich, noch weitermachen zu können. Es ist einfach viel zu schön, um aufzuhören.
Sehen Sie eigentlich eine Entwicklung in den Programmen der letzten 40 Jahren? Hat sich da viel verändert oder ist ein gewisses retardierendes Element?
Es ist weder noch, es ist ein gleichbleibendes Element, es ist nicht zurückschreibend. Natürlich verlieren wir viele große Musiker. Es sind einfach Musiker, die 1906 oder 1910 geboren sind, die leben heute nicht mehr, die sind von uns gegangen. Aber wir haben sie immerhin noch einmal hören können, wir haben sie live hören können. Ich habe als ganz junger Bub in der Schweiz den Miles Bill Davison gehört. Das war eines der größten Erlebnisse meines Lebens. Und den habe ich dann in Wien haben dürfen. Und 8 oder 10 Mal war der da in Wien und hat im Jazzland gespielt mit der Perlhauser, mit dem Red Hot Potts und mit der Storyville. Das war so wunderschön, das ist unbezahlbar.
Gibt es so etwas wie das größte Konzert, das
bei Ihnen
war?
Nein, nein.
Das schönste Abend?
Nein, das kann ich nicht sagen. Das ist also, wenn ich da jetzt ein bisschen anfange, da fallen mir 50 oder 100 Abende ein, die so grandios waren.
Das ist ein bisschen maßlos, oder?
Ja. Ja, bei 280 Konzerten im Jahr ist es einfach, da kommen so viele schöne Sachen zusammen. Und immerhin, ich kenne den Programmgestalter vom Jazzland sehr gut und der macht es eigentlich so, wie ich es gerne hören möchte.
Das sind ja Sie, oder?
Richtig.
Axel Mellhardt, Sie haben auch eine andere Leidenschaft, Sie sind ein Science-Fiction-Fan.
Ja, ich habe auch sehr viel übersetzt. Ich habe ein paar wirklich gute Stories geschrieben, die sehr im Feig, in einem kleinen Eck erschienen sind. Ich habe schlechte Sachen geschrieben, die sind größer.
Wie passt das zum eleganten Jazz? Science Fiction ist doch immer noch etwas, das ein bisschen sozusagen in der literarischen Schmuddelecke
ist. Ach so, Red Bradbury ist eine literarische Schmuddelecke. Das war vor 50 Jahren, so wie ich jung war. Heutzutage sind diese ganzen Schriftsteller, die ich in Jugend unterm Pult gelesen habe und versteckt gelesen habe, sind heute Literatur. Das war nur vor 50 Jahren war es eine versteckte Ecke. Und wie überall gibt es auch schlechte Science-Fiction, aber es gibt auch sehr gute Science-Fiction.
Was ist das Faszinierende an Science-Fiction?
Genau dasselbe wie am Jazz. Das Experimentiere, das Gedankenexperiment, dass man sich ein Gebäude aufbaut und in diesem Gebäude dann selbst und logisch eine Geschichte erzählen kann. Das ist ja das Wesentliche. Eine Science-Fiction-Story gibt gewisse Ideen voraus und innerhalb dieser Ideen muss es dann logisch weiterentwickelt werden. Das ist gar nicht so leicht. Das können wirklich nur gute Autoren. Und das ist ähnlich wie im Jazz. Hier wird auch, muss ein Musiker auf den anderen hören und mit dem anderen kommunizieren und gemeinsam ein Werk machen. Der Autor hat es leicht, er ist alleine, aber der Musiker hat es mehrere Komponenten. Aber im Grundprinzip bin ich auf eins draufgekommen, die meisten Science-Fiction-Fans sind auch Jazz-Fans und umgekehrt.
Gibt es da weitere Schnittmengen auch? Haben Sie so soziologische Erkenntnisse zum Jazz und zur Science-Fiction?
Ist das
eigentlich eine Bildungsfrage?
Das wollte ich gerade sagen. Im Jazz ist es unterschiedlich. Ich habe Musiker kennengelernt, die waren hochintelligent, die haben jedes einzelne Lied seziert, die haben jeden einzelnen Solo von sich selber genau mit dem Verstand konzipiert und ich habe Musiker kennengelernt, die haben genauso großartig gespielt und waren, Anführungszeichen, grenzdebil. Ich will keine Namen nennen, das werden keinen von mir herausbekommen, aber ich kenne zum Beispiel einen Musiker, der war in der Basie Big Band ein Star, der war von der Bildung her komplett unterdurchschnittlich, hat sich selbst eine grandiose Bildung angeeignet und war einer der klügsten und interessantesten und witzigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und ein anderer, auch von der Basie Big Band, war ein fantastischer Solist, genauso gut, aber von einer Schlichtheit, die man sich kaum vorstellen kann. Der war also ein ganz, ganz schlichter Mensch.
Gibt es so etwas wie eine Wunschentwicklung im Jazz für Sie?
Nein. Wunschentwickler, man kann sich nichts wünschen. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht wie bisher. Ich wünsche mir, dass die Musik weiterhin tradiert wird. Ich wünsche mir, dass neue Elemente dazukommen, wie selbstverständlich. Sie müssen ja nicht mir unbedingt gefallen. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass die öffentliche Hand nicht darauf vergisst, dass es neben der Klassik in Europa auch den Jazz gibt, der von Amerika zwar kommt, aber auch in Europa heimisch geworden ist und dass hier auch etwas mehr gefördert wird.
Ist das eigentlich nicht ein spezifisches österreichisches Problem, dass bei uns so die Klassik so überbordend ist, weil es eben diese unglaubliche Musiktradition in diesem Land gibt?
Es ist in Deutschland ähnlich. Es ist in ganz Mitteleuropa so. Es gibt, es fehlt bei uns die private Sponsortätigkeit, die in Amerika da ist. In Amerika gibt es keine offizielle Förderung, sondern da ist alles der freie Markt. Wer Geld hat, sponsert, was er will. Bei uns ist Gott sei Dank die öffentliche Hand da, die hilft. Sie sollte halt etwas gleichmäßiger verteilen, das wäre wichtig.
Axel Mellhardt, wir kommen zur Inselfrage. Was ist die Platte, die Sie mitnehmen würden auf die einsame Insel? Und Sie haben nur genau eine Nummer, die Sie spielen dürfen.
Da würde ich mitnehmen Cakewalking Babies aus dem Jahr 24, Louis Armstrong mit Sidney Bechet in der Clarence Williams Blue Five. Dann kommt ein irrsinnig gutes Solo von Bechet, also das ist ein Wahnsinn. Und dann merkt man genau, dahinter sitzt der Armstrong und wartet gerade in den Startlöchern. Und er spielt dann ein Solo, wo er den Bechet noch wegspielt, dass man unmöglich glauben würde, dass es der Fall sein kann. Aber dem Armstrong ist es gelungen. Wenn ich nur eine Platte mitnehmen kann, dann die.
Axel Mellhardt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Samstag zu Mittag auf Radio Wien.